Guten Abend. Wir wollen heute alle zusammen den 17. Psalm anschauen. Und ich muss sagen, das ist ein sehr guter Psalm. Wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es wirklich ein schöner Psalm. Ich möchte noch zum Anfang beten. Lass uns dazu aufstehen. Danke, Herr, für deine Liebe an uns. Danke, dass du uns die Möglichkeit geschenkt hast und gegeben hast, uns hier zu versammeln und in dein Wort hineinzuschauen. Du kennst unser Vorhaben. Du weißt, dass wir und auch ich eigentlich nicht sehr viel verstehe. Aber ich bitte dich, dass du uns deine Schrift öffnest. Ich bitte dich, dass du jedem von uns heute etwas klar machst, dass wir etwas mitnehmen können. Ich bitte dich um deinen Segen und um deine Gegenwart. Amen. Ich lese den Psalm erst einmal ganz durch, danach schauen wir uns ihn so ein bisschen näher an. Ein Gebet Davids. Höre, o Herr, die gerechte Sache. Vernimm meine Klage. Merke auf mein Gebet, das nicht von falschen Lippen kommt. Von dir gehe das Urteil über mich aus. Deine Augen werden auf die Redlichkeit schauen. Du hast mein Herz geprüft, mich des Nachts besucht. Du hast mich durchforscht, nichts gefunden, dass ich mich mit meinen Gedanken oder mit meinem Munde vergangen hätte. In der Behandlung der Menschen habe ich mich nach dem Wort deiner Lippen mich gehütet vor den Wegen des Tyrannen. Senke meine Tritte ein in deine Fußtapfen, dass mein Gang nicht wankend sei. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige dein Ohr zu mir, höre meine Rede. Erzeige deine wunderbare Gnade, du Retter derer, die vor den Widersachern Zuflucht suchen, bei deiner Rechten. Behüte mich wie den Augapfel im Auge, beschirme mich unter den Schatten deiner Flügel. Vor den Gottlosen, die mich verderben, vor meinen Todfeinden, die mich umringen. Ihr fettes Herz verschließen sie, mit ihrem Mund reden sie übermütig. Wo wir gehen, umringen sie uns. Ihre Augen haben sie fest auf die Erde gerichtet. Sie gleichen dem Löwen, der zu zerreißen begehrt, und dem jungen Leo oder Löwen, der in der Höhle lauert. Stehe auf, o Herr, komme ihm zuvor, demütige ihn. Errette meine Seele vor dem Gottlosen durch dein Schwert. Von den Leuten durch deine Hand, o Herr, von den Leuten dieser Welt, deren Teil im Leben ist und deren Bauch du füllst mit deinem Schatze. Sie haben Söhne genug und lassen ihr Übriges ihren Kindern. Ich aber werde schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Dieser Psalm ähnelt sehr auch dem 16. Psalm. Aber destotrotz ist er auch etwas anders und wir können nicht sagen, wann dieser Psalm entstanden ist, wann David dieses Gebet gesprochen hat, wann er diesen Psalm geschrieben hat. Ist schwer zu sagen, denn da ist keine Situation beschrieben, wann das passiert. Ja, wie zum Beispiel ein Psalm, als er vor Absalom floh. Ja, dann weiß man die Situation, man kann sich ein bisschen besser vorstellen, was da war, den Hintergrund etwas besser zu beleuchten. Hier haben wir das nicht. Nur, destotrotz wissen wir, dass er Sorge hat, Probleme hat, er hat Not. Und deswegen bittet er sogar im ersten Vers, da sagt er schon, höre Herr, die gerechte Sache, vernimm meine Klage, merke auf mein Gebet. Das ist eine Dringlichkeit da. Und David liegt das wirklich am Herzen, dass Gott hört, dass Gott das wirklich mitbekommt, wie es ihm geht. Vermutlich stand er Verleumdern gegenüber, die ihm vielleicht irgendwie was zur Last legen wollten, wo er, wie er später sagt, unschuldig ist. Und er bittet den Herrn, sich seiner Sache anzunehmen. Er sagt sogar, ich will, dass das Urteil von dir über mich ausgeht. So wie er hier sagt, also die Kühnheit des David ist bemerkenswert. Da er weiß, dass Gott ihn ganz genau kennt. Ja, wir kennen mindestens eine Stelle, wo er sagt, ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du merkst meine Gedanken von Ferne. Gott kennt alles von David. Er kennt den David. Und David sagt, ich will, dass dein Urteil über mich ergeht. Dass du über mich das Urteil sprichst. Und das ist vielleicht wagemütig oder es ist dreist oder frech oder wie, aber David hat so viel Zuversicht, er sagt, tu es. Ja, von dir gehe das Urteil über mich aus. Deine Augen werden auf die Redlichkeit schauen. Es wird auch gemeint, dass das vielleicht auch nur diese Sache gemeint ist, in der, also von der David jetzt hier spricht. Das war vielleicht eine Streitfrage, in der David wirklich unschuldig war. Wenn wir jetzt uns in diese Situation oder einfach nur so hineinnehmen, wir können wirklich also vor Gott bestehen. Ja? Wir können wirklich vor Gott als gerecht bestehen, wenn wir die Gerechtigkeit Jesu auf uns beziehen. Wenn wir unter seiner Gerechtigkeit stehen, dann sind wir gerecht. Aber natürlich nicht unsere eigene. Zumindest nicht meine. Ja? Auch wir können mit Kühnheit vor Gott treten, wenn es eine gerechte Sache ist. Doch achten wir auf unsere Lippen, ob sie wohl auch ehrlich sind. David sagt, die nicht von falschen Lippen kommt. Und Gott kennt ja unser Herz und er weiß, wie wir es meinen. Und also Heuchelei ist etwas, was Gott wirklich ein Gräuel ist. Ja, er sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten, dass es Heuchelei ist. Und aber auch bei Menschen ist Heuchelei verachtet oder auch sogar verhasst. Heuchelei ist etwas, was keiner mag. Aber sind wir frei davon? Wir müssen auf uns achten. Wenn wir vor Gott treten, ob unsere Lippen ohne Trug sind, ob wir wirklich eine gerechte Sache haben vor ihm. Und wir können noch was Gutes bitten, aber wenn wir im Sinn also keine gerechte Sache haben, so weiß es der Herr, dann müssen wir ja uns nichts vormachen und nicht meinen, dass wir ihn da irgendwie überlisten können. Ein etwas anderer Abschnitt von Vers 3 bis 5. Du hast mein Herz geprüft, mich des Nachts besucht, du hast mich durchforscht. Vielleicht fällt euch da auf eine bekannte Stelle, die das ähnlich ausspricht. Ja, in Psalm 139, da steht, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern, das hatten wir gerade schon gelesen. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Es ist ähnlich mit dem, also Gott durchforscht uns und David in diesem Fall. Er hat ihn durchforscht und er sagt sogar, du hast mich des Nachts besucht, also du kannst quasi gehen und kommen, wann du willst. Du beobachtest mich, wenn ich ganz alleine bin, wenn kein anderer da ist, wo ich mich vor anderen nicht verstelle. Du weißt es, du siehst mich auch dann. Psalm 139 ähnelt sehr dieser Aussage. Nur ich finde, es ist ein entscheidender Unterschied. In Psalm 139 steht nicht, du hast nichts gefunden. Ja, hier sagt er, du hast nichts gefunden. Stell dir vor, du wirst geprüft. Du wirst von Gott geprüft und er findet nichts. Wie gewaltig ist das überhaupt, wenn man auf das sich berufen kann? Ja, dass Gott nichts findet. Gott sieht alles, er weiß alles. Vor ihm können wir doch nichts verbergen. Und trotzdem, David behauptet, du hast nichts gefunden. Ja, dass ich mich mit meinen Gedanken oder mit meinem Munde vergangen hätte. Mit dem Mund, das ist ja überhaupt eine ganz schwierige Sache. Ja, die Bibel sagt ja auch, die Zunge ist ein schlimmes Übel. Ja? Und wer sich nicht verschuldet mit dem Mund, der ist ein gerechter, ein perfekter Mann, vollkommener Mensch. Und wie oft müssen wir bereuen, ja, müssen wir bekennen, wir haben uns verschuldet, weil wir zu schnell geantwortet haben, irgendwo nicht zugehört, wo wir übereilt geantwortet haben, wo wir zu früh gesagt haben und verletzt haben, und man kann mit dem Mund wirklich verletzen, schlimmer als wenn man es mit den Händen tut. Ja, und heutzutage, wo wir eigentlich ja kaum mal physisch irgendwie belastet werden, geschlagen werden oder so weiter. In Russland gab es das ein bisschen öfter, ja. Da kennen wir die von der Mentalität, da passierte das oft auch bei Jugendlichen. Auch bei mir war das so selten, aber wahr. Aber hier ist, wenn man das nicht hat, ja, aber wir können wirklich den anderen mit unserem Mund umbringen. Wir können ihn töten. Ja, wir können sein Ego zerstören, wir können die Person niedermachen. Und die Bibel spricht davon, dass wir ihn mit den Lippen umbringen können. Und hier sagt David, dass ich mich mit meinen Gedanken oder mit meinem Mund vergangen hätte. Er ist sehr, sehr aufmerksam. Er sagt auf einer Stelle, ich habe gesagt, ich will achten auf meine Wege, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange der Gottlose vor mir ist. Und das ist eine wichtige Sache, wenn wir erkennen, was eigentlich unser Mund so macht. Und wenn, ganz besonders, wenn Gott es uns wichtig macht, dass wir für jedes einzelne unnötige Wort verantworten werden, dann ist es vielleicht eine ganz große Bürde, die wir so mit uns schleppen. Ja, nur an Worten, nur an Last, die durch unseren Mund gegangen ist oder aus unserem Mund gegangen ist. Ob David nun, wie ich erst gesagt hatte, nur in dieser Streitfrage unsträflich oder tadellos war, ist schwer zu sagen. Wir kennen ja sein Leben. Nur diese Situation wissen wir nicht. Wir wissen, dass Gott Schuld vergibt, und wenn er sie vergibt, dann ist man untadelig vor ihm. Ob das jetzt so eine Situation war, wo gerade David alles vergeben ist, oder ob es diese Sache ist, wo er tadellos ist, unsträflich ist, das wissen wir nicht. Aber kann jemand vor Gott untadelig sein? Zum Beispiel, wenn jemand ein Geschäft hat, dann kommt das vor, dass da einmal Steuerprüfung also ins Haus kommt. Ja? Und man sagt, Steuerprüfer finden immer was. Also alle, die ein Geschäft haben, die können sich auf was gefasst machen, wenn eine Steuerprüfung kommt, die finden immer was. Aber die wissen ja nicht alles. Und die sehen nicht alles. Und das sind auch nur Menschen. Die kennen sich besser aus als dieser Mensch, der gerade ein Geschäft führt vielleicht. Die wissen, wo man Geld eventuell abzweigen kann oder wie es aussieht, wie auch immer. Ich weiß nicht, wir hatten es noch nicht. Aber wenn wir einen Steuerprüfer mit Gott vergleichen, also Gott war, vor ihm kannst du nichts verheimlichen. Du kannst nicht so tun, als ob. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe alles bezahlt, aber Gott weiß ganz genau, ich habe nicht alles bezahlt. Ein Mensch kann das nicht unbedingt wissen, aber Gott weiß es. Aber wie können wir in dieser Welt, die voll Sünde und Versuchung jeglicher Art ist, gerecht wandeln? Wie können wir so wandeln, wie David das hier so beschreibt? Und ich denke, er selbst gibt Antwort. In der Behandlung der Menschen habe ich nach dem Wort deiner Lippen mich gerichtet oder mich gehütet vor den Wegen des Tyrannen. Nach dem Wort deiner Lippen. Und das ist ja bekanntlich das Wort Gottes, das wir haben. Jeder, wer es will, er kann es lesen. Er kann sehr, sehr viel verstehen. Und viele Menschen haben ja ein Problem mit dem, dass sie viel nicht verstehen. Ja, jemand sagte, ich habe wirklich ein Problem damit. Ich kann so dieses und jenes nicht verstehen. Der andere, der sagte, ich habe mehr mit dem Problem, was ich verstehe, weil es mich herausfordert. Ich muss mich ändern. Das ist mein Problem, wo ich nicht nachkomme. Und was wir nicht verstehen, da sagt das Wort, wenn du wem Weisheit mangelt, bitte bei Gott, der jedem gibt, ja, ohne Ansehen der Person. So in etwa der Sinn. Also wir wissen, dass wir nur dann bestehen können, nur dann können wir unsträflich wandeln, wenn wir uns an Gott und sein Wort halten. Denn nur dann wird er uns durchführen, denn wir selbst wissen nicht immer, wie wir wandeln müssen, wie wir gehen müssen. Und selbst wenn wir uns alles ganz genau durchdacht haben, so werden wir fehlen. So werden wir ausrutschen oder ausgleiten. Und David spricht Gott hier nochmal an und sagt, senke meine Tritte in deine Fußtapfen, dass mein Gang nicht wankend sei. Jesus sagt ja auch zu einigen Menschen, ja, folge mir nach. Und er sagt das zu dir und zu mir, folgt mir nach. Aber wir wissen, dass in der Nachfolge, auch wenn wir in der Richtung gehen, hinter Jesus Christus gehen, so rutschen wir aus trotzdem. Es passiert trotzdem hier und da, dass wir stolpern und dass wir fallen. Aber wenn wir in seine Fußtapfen gehen, wo Jesus gegangen ist, in seine Fußtapfen gehen werden, treten werden, ja, so wie David hier das von Gott will, senke meine Tritte in deine Fußstapfen, dass mein Gang nicht wankend sei. Dann wird er fest sein. Und nur dann können wir eigentlich auch fest gehen, wenn wir uns an ihm halten. Und je näher wir hinter ihm gehen, desto klarer sind die Spuren zu sehen. Desto klarer können wir das sehen, wie wir gehen müssen. Es ist natürlich eine Sache, die vielleicht sehr theoretisch klingt. Wie wollen wir denn nun jetzt wissen, wie sollen wir gehen? Ich sehe nicht, wo Jesus gegangen ist. Aber Jesus öffnet uns durch sein Wort und durch den Heiligen Geist so viel, dass wir wirklich genug wissen, wie wir wandeln müssen. Und wir werden sicher nicht fallen, wenn wir uns an ihm festhalten. Und da haben wir einfach Zusage von ihm, ja? Und das ist wirklich wichtig, dass wir es zu Herzen nehmen. Wenn wir nicht wanken wollen, wenn wir nicht fallen wollen, dann müssen wir uns daran halten, also an die Wegbeschreibung, ja, wir haben ja heute immer Navis und die zeigen, wo es hingeht, aber manchmal landet man auf dem Feld, weil das Navi ja auch nicht genau immer weiß, wie es läuft. Aber wenn du dich an Jesus festhältst, dann wirst du nicht wanken. Und ihr bittet hier weiter, ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige dein Ohr zu mir, höre meine Rede. Erzeige deine wunderbare Gnade, du Retter derer, die vor den Widersachern Zuflucht suchen, bei deiner Rechten. David erinnert nochmal Gott an sein Anliegen. Du weißt doch, hier, diese Sache, ich bitte dich, dass du mich erhörst, dass du handelst. Und ich denke, dieses Wiederholen, beziehungsweise dieser Gedanke ist mir auch, oder habe ich irgendwo auch so rausgelesen, ja. Das ist nicht ein Plappern, dieses Wiederholen. Und wir sagen ja auch immer, betet, oder in der Bibel steht auch, betet ohne Unterlass. Und wir ermuntern einander, lasst uns beten, auch für eine Sache immer wieder beten. Das ist ja nicht ein unnötiges Wiederholen. Das ist nicht ein Plappern, wie die Bibel von den Heiden spricht. Das ist ein, wie einer das verglichen hat, das ist wie ein mit dem Hammer auf den Nagel immer tiefer reintreiben. Ja? Immer wieder dieselbe Stelle treffen. Immer, also das ist eine Sache, die mir am Herzen liegt. Ich möchte, dass du mich erhörst. Ich möchte, dass du antwortest. Und dieses Anhaltende von David, ja, das zeigt eigentlich auch sehr, dass er einfach Zuversicht hat. Er weiß, er hat an die richtige Tür geklopft. Da wird mir aufgemacht, da wird mir geholfen. Und er sagt hier sogar, ich rufe zu dir, denn du, Herr, wirst mich erhören. Es ist eine Sicherheit da. Und das ist wunderbar, wenn wir Gott so erleben können. Wenn dein Gebet wirklich so ist, ich weiß, dass du mich erhören wirst. Das gibt dir eine Freude, es gibt eine Sicherheit. Und wenn wir Glauben haben, so können wir wirklich zuversichtlich sein. Gott, du wirst erhören. Denn, David sagt ja von vorne oder am Anfang, das ist eine gerechte Sache. Und wenn es eine gerechte Sache ist und mein Herz offen vor dir ist, ohne falsch, dann wird Gott hören. Nicht immer hört Gott so, wie wir es wollen. Ja, wir wissen, dass keine Antwort, sagt man, ist auch eine Antwort. Die Antwort zu einem anderen Zeitpunkt, als wir es wollen, ist auch eine Antwort. Und eine andere Antwort oder etwas anders ist auch eine Antwort. Gott weiß ganz genau, was du und ich, was wir brauchen. Und deswegen ist es wirklich sehr ermutigend, wenn wir hören, wie David hier so betet, weil er in Not ist. Und er weiß, wohin er geht. Und er weiß, dass dieser, wohin er geht, gerecht richten wird. Er weiß, dass dieser, wohin er geht, ihn lieb hat. Und dass er ihm das Gute wünscht. Ja, und dass er ihn wirklich hier durchführt, durch diese schwere Zeit. Er sagt sogar hier, behüte mich wie den Augapfel im Auge. Und das Auge ist, sagt man ja immer wieder, das ist etwas Wertvolles, das schützt man sehr. Und das braucht David hier. Und er bittet, dass Gott ihn schützt vor den Todfeinden, nennt er ihn, vor den Gottlosen, die mich umringen. Und David erklärt jetzt, er guckt jetzt nicht mehr auf sich, er erklärt, was das für Menschen sind, gegen die Gott jetzt endlich mal handeln muss. Ja, er nennt sie, dass sie einfach nur suchen. Die sind ständig auf der Suche. Die gucken, wie da weiter steht. Die haben ihre Augen fest auf die Erde gerichtet. Gemeint ist, so verstehe ich das, gemeint ist, dass die einfach suchen wie wilde Tiere. Ja, die suchen, wo sie also Futter finden. In diesem Fall ist David das Futter, das begehrte Futter für sie. Und sie suchen unablässig, suchen sie, damit sie irgendwie den David zu Fall bringen können. Ob er irgendwo vielleicht sich Schuld auf sich lädt, dass sie das sofort merken und auskosten. Ja, das ist, wenn man sich, wie er weiterschreibt, sie gleichen den Löwen, wenn man Löwe beobachtet. Die kennen keine Gnade. Absolut keine Gnade. Und wenn die Hunger haben, dann ist denen alles egal. Und wenn man merkt, mit welcher Gewalt ein Löwe losrennt und wie er diese Beute reißt, da ist so eine Entschlossenheit, da ist so eine Power drin, da ist ein Wunderwerk Gottes, ja? Und trotzdem wird hier eigentlich das Negative verglichen. Ein Löwe, ein echter Löwe, der kann nicht anders, als wie seine Instinkte sind. Ja, du kannst einen Löwen nicht überreden, nicht so zu tun. Du kannst ihm nicht sagen, komm, dieser Mensch ist gut, den fass lieber nicht an. Pack dir den Schlimmen da. Er wird nicht auf dich hören. Aber können wir verstehen oder sehen wir da nicht eine Parallele zu dem Feind unserer Seelen, von dem auch in der Bibel geschrieben steht, der läuft wie ein brüllender Löwe und sucht, wem er verschlingt. Denn der Teufel hat auch kein Erbarmen und keine Gnade. Er weiß, was ihm blüht. Er weiß, wohin er kommt. Und er will so viele wie möglich mit sich ins Verderben reißen. Und so wie ein Löwe auf der Lauer oder im Gebüsch sitzt und auf der Lauer, so ist der Satan immer, immer bereit, um dich und mich zu Fall zu bringen. Ja, der ist, und er hat Schliche genug, ja. Er hat ja, wie man sagt, tausende Jahre Erfahrung. Er weiß deine und meine Schwachstellen und er sucht, um uns zu verderben. Und wir werden gegen ihn nicht bestehen können, wenn wir nicht das Schwert des Wortes führen werden. Das brauchen wir genauso wie vorhin, ja, nach deinen Lippen, nach dem Wort deiner Lippen wollen wir handeln. Und nur dann können wir bestehen. Du kannst gegen den Teufel nicht bestehen, wenn du aus eigener Kraft das machst. Es gibt zwar so eine Lehre, dass der Teufel ein Kurzzeitkämpfer ist, wir müssen ihn nur überdauern. Also wir müssen nur nicht nachgeben und irgendwann lässt er von uns. Also der ist ein Kurzzeitkämpfer. Diese Meinung habe ich gehört von jemandem, der meinte, das so zu glauben. Nur wir wissen, dass es nicht so ist. Wir wissen, dass der Teufel ein besiegter Feind ist, nur ist er nicht ohne Kraft. Er hat trotzdem Macht. Und er geht, soweit er nur kann. Natürlich geht er nicht weiter, als Gott ihm erlaubt. Aber er geht soweit. Und er wird an keinem Halt machen. Und er geht an jeden ran und sucht, wen er verschlingen kann. Und hier sagt David nochmal, erzeige deine wunderbare Gnade, du Retter derer, die vor den Widersachern Zuflucht suchen, bei deiner Rechten. Und wenn wir Not haben und wenn wir wirklich wissen, wir müssen mit unserer Sache, mit unserer Not, mit unserer Schwierigkeit, müssen wir zu ihm gehen. Denn er ist ein Helfer und er hilft wirklich. Manchmal, wenn man so in Situationen steht, wo jemand vielleicht sogar ja jemand verloren hat, also eine Person ist verstorben, wo dieser Riss entstanden ist, wo große Not ist, wo man eigentlich nichts machen kann. Ja, wenn jemand krank ist, da kannst du noch helfen. Du kannst vielleicht Linderung durch irgendwas verschaffen. Du kannst irgendwo trösten. Es gibt Hoffnung. Ja, wenn jemand verstirbt, da gibt es hier auf der Erde keine Hoffnung mehr. Du kannst ihm erzählen, was du willst. Dieser Riss, der ist gewaltig. Und nur Gott kann wirklich trösten. Denn er kennt dieses Herz und er weiß, was dieses Herz braucht. Und selbst in dieser großen Not kann man in Gott Frieden haben. David beschreibt hier noch Menschen, die also um ihn lauern, die suchen, ihn zu Fall zu bringen. Und was das für Menschen sind, beschreibt er hier. Das sind Menschen, deren Teil im Leben ist, sagt er hier. Deren Teil im Leben ist. Aber unser Teil ist doch im Leben. Und David spricht von denen, deren Teil im Leben ist. Die Bibel spricht davon Leben und Tod. Und das Leben ist doch das Gute. Und diese Menschen, die Davids Verfolger und Bedränger und Widersacher, ihr Teil ist im Leben. Aber ich denke, wir müssen das so verstehen. Es ist gemeint, dass das hier nur irdisch, in diesem irdischen Leben, die haben alles hier. Ja, die Bibel spricht von, sie kommen aus der Welt. Sie sind in der Welt. Und sie bleiben in der Welt. Und da ist der Unterschied. Dieses Leben, da sind diese Menschen. Und David beschreibt sie, deren Teil im Leben ist und deren Bauch du füllst mit deinem Schatze. Die haben eigentlich gutes Leben. Die Bibel spricht doch davon, dass wir, wenn wir die Gottlosen beobachten, die eigentlich sehr gut leben. Ja, die leben lange, die haben alles, sind sehr, also öfter reicher als die Gläubigen. Sie können sich alles leisten, was die Gläubigen vielleicht nicht können, nicht alle. Ja, und man merkt eigentlich, dass diese Welt etwas besser lebt als die Christenheit. Ja, besser meine ich jetzt im alles haben, mehr haben. Ja gut, schlechtes Gewissen haben, das ist dann nicht so gut. Aber wirklich, die haben viel, weil die Bibel sagt auch, dass die Kinder dieser Welt schlauer sind, ja, klüger sind als die Kinder des Lichtes. Und deswegen haben sie, die können mit dem besser umgehen, mit den Sachen dieser Welt. Wir müssen uns überprüfen, wo wir selbst stehen. Ja, ob wir nicht auch Teil dieser Welt sind. Ich meine jetzt wirklich, verglichen mit diesen Menschen, wo liegt dein Bestreben? Wonach strebst du? Was suchen wir? Was wollen wir? Wollen wir uns auch viel anhäufen, damit wir uns richtig festhalten können an die Erde? Und der Himmel, das ist eine gute Theorie. Wir glauben zwar dran, aber es kommt irgendwann. Und hier lassen wir es richtig gut gehen. Jemand sagte, Wenn wir meinen, dass das ewige Leben erst nach dem Tod beginnt, der irrt. Das ewige Leben beginnt hier schon. Denn wir sind hier schon Kinder Gottes. Und wir haben hier schon die neue Kreatur. Also das Leben, das ewige Leben beginnt hier. Und wenn wir das lassen bis zu dem Tod, dann wird das möglicherweise uns nicht treffen. Es sind Menschen, die irdisch gesinnt sind, deren Zukunft eigentlich noch vor dem Horizont endet und die sich um die Ewigkeit wahrscheinlich keine Gedanken, geschweige denn Sorgen machen. Ich denke, wir kennen Menschen. Wenn wir mit Menschen sprechen, so merkt man, wie wir doch anders sind. Auch wenn ich von mir nicht sagen kann, ich bin, also wenn du so glaubst wie ich und wenn du so bist wie ich, dann ist alles gut. Ja, das will ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Denn ich weiß, dass ich weit von dem entfernt bin, von was Gott will. Aber wenn man wirklich mit Menschen spricht, die Gott nicht kennen, nicht an ihn glauben, so wundert man sich eigentlich, dass das wirklich eine ganz andere Natur ist, eine ganz andere Denkweise. Und vieles, was uns plausibel scheint, weil wir daran glauben, weil wir die Schrift kennen, das ist für die Nebel, blauer Dunst, Märchen, das ist ausgedacht, das gibt's gar nicht. Und ich habe das schon auf einer anderen Feier erzählt. Ich habe mit meinem Kollegen gesprochen. Wir haben uns unterhalten. Passiert dann immer wieder, dass wir eigentlich an den gleichen Gedanken hängen bleiben, wo er sagt, nee, da bin ich anderer Meinung. So wird das nicht sein. Und dann sagt er, wenn es Gott gibt, dann meine ich, weiß er alles. Und dann weiß er, dass ich gar nicht schlecht bin. Und dann wird er irgendwann, ja, ich sage, er wird kein Auge zudrücken. Wir können ihm nichts vormachen. Auch meine Gerechtigkeit reicht nicht aus, vor ihm zu bestehen, wenn ich nicht die Gerechtigkeit Jesu annehme, was ich auch erst schon erwähnt habe. Aber er sagt, ich bin nicht schlecht. Und dann habe ich so einen Gedanken losgelassen und gesagt, weißt du, du wirst Hurra und Ehebrecher und Mörder im Himmel sehen und du wirst als guter Mensch in die Hölle fahren. Weil diese Menschen Buße getan haben über ihre Taten, ja? Und du bist ja gut, du musst es ja nicht. Nun, da scheitert es natürlich wieder an dem, er kann so nicht denken. Und man merkt einfach nur, dass ein Mensch, der in der Welt lebt, der kein Kind Gottes ist, der kann diese Schrift nicht verstehen. Dieses Denken, das wir vielleicht uns angeeignet, vielleicht, ich denke mir, Gott es uns so gut gemacht hat, das können die nicht denken, das können die nicht verstehen. Und das ist nur sehr, sehr wichtig, dass wir in dieser Welt vorsichtig wandeln. Ja, wenn wir den Namen des Herrn verkündigen, dass wir vorsichtig wandeln, das ist sehr, sehr wichtig, denn wir sind ein offener Brief. Und wenn wir hier schauen, David sagt noch, sie haben Söhne genug und lassen ihr Übriges ihren Kindern, soll eigentlich auch beschreiben, es geht nur um die Menschen, um sich, um ihre Nachkommen, dass es denen gut geht, dass sie ihnen was weitergeben können, dass sie was erben können. Das geht eigentlich um dieses irdische Gut. Und dann macht er so einen Spagat. Ich finde, dieses Ich aber ist selten so krass wie auf dieser Stelle. Ich aber werde schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Dieses Ich aber distanziert diesen David von den anderen ungemein, ja. Es ist eine ganz andere Welt. Auch wenn sie so sind, ich aber werde dich sehen. Und gemeint ist nicht, verstehe ich das und auch habe ich diese Meinung auch gelesen, dass es nicht, also am Morgen, ja, wenn ich erwache, nicht der nächste Morgen sein wird, denn die Situation könnte sein, die ist die gleiche. Ja? Es ist gemeint, wenn nach dem Todesschlaf, ja, wenn er in der Ewigkeit, er wird sein Antlitz schauen, also das Antlitz Gottes schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Ich finde, David sagt hier mit so einer Zuversicht, mit so einer Klarheit, als ob er die Rettung bzw. die Erfüllung seines Wunsches schon hat. Als ob er schaltet von diesem ab, das ist klein, ja, das ist okay, ist geworden, aber ich werde dich sehen. Und dieser Gedanke, der hat mich so mitgerissen. Ja? Dieses, ich werde mich sättigen, ja, das sagt aus, ich werde keine Wünsche mehr haben, keine Wünsche offen, alles erfüllt. Ich werde mich sättigen, das heißt, ich brauche nichts anderes, ich will nichts anderes. Ich bin satt. Wie ein Baby, ja? Wenn ein Baby satt ist und trocken und so weiter, dann ist es zufrieden. Und ich denke, dieses können wir wirklich von David lernen, dass wir unsere Augen, also unseren Blick immer wieder in die Ewigkeit schicken, dass wir daran denken, unsere Zukunft ist gut. Es ist eine wunderbare Zukunft, die auf uns wartet. Und David wird das Antlitz Gottes in Gerechtigkeit schauen. Und er wird sich sättigen. Und auch wir können wirklich uns sättigen, wenn wir dort sind. Je mehr wir dem Charakter Jesu gleichen werden, oder je mehr wir der Natur des Himmels ähneln werden, desto fremder, desto verhasster, desto ungeliebter werden wir in der Welt sein. Wisst ihr, ich frage mich manchmal, warum geht es uns so gut? Natürlich wünsche ich keinem, dass ihm schlecht geht. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber warum geht es uns so gut? Lass uns darüber nachdenken. Und offen vor Gott, ohne falsche Lippen, offen vor Gott auf diese Sache bringen. Dieser Psalm ist ein Psalm, der einen aufrüttelt, der einen wirklich zum Nachdenken bringt und der einen herausfordert. Möge Gott bei dir nichts finden, wenn er dich prüft und durchforscht. Der Herr segne uns im Nachdenken. Amen.